Ich lese aus dem Römerbrief, aus Kapitel 1, die Verse 18 bis 32, bis zum Schluss des Kapitels. Es geht am Anfang in diesem Abschnitt unter anderem um die Erschaffung der Welt durch Gott. Und deswegen hat unser Prediger diesen Text gewählt und mich gebeten, ihn zu lesen. Aber weil ich nun diesen ganzen Abschnitt lese, muss ich noch eine kleine Vorbemerkung machen. Überschrieben ist dieser Abschnitt hier mit Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Es gibt im ganzen Neuen Testament, glaube ich, keinen einzigen anderen Abschnitt, der so schonungslos, so ungeschminkt uns Menschen zeigt, wie unser Zustand ist. Dieser Abschnitt ist schockierend, er ist empörend, er ist beschämend, er ist eigentlich unerträglich ohne das Evangelium. Und man müsste eigentlich den ganzen Römerbrief lesen, damit man diesen Abschnitt überhaupt aushält. Und so ist es auch von Paulus gemeint. Er schreibt unmittelbar vorher vom Evangelium, von der Kraft Gottes für die, die an Jesus glauben, und dass es mit dieser Kraft möglich ist, diesen schrecklichen Zustand zu überwinden, der hier beschrieben wird. Es wird vorher gesagt, dass das Evangelium uns von Gott offenbart worden ist durch Jesus Christus. Und nachher wird Paulus dann sehr ausführlich vom Evangelium sprechen, aber hier ist er so etwas wie ein Arzt, der einen Patienten vor sich hat und zu ihm sagt, wollen Sie wirklich die ganze Wahrheit über Ihren Zustand erfahren? Hier ist sie, sie ist niederschmetternd. Und eigentlich kann man diese Wahrheit nur aushalten, wenn man weiterliest und dann zum Evangelium kommt, wie das Paulus ja auch im Römerbrief macht. Ich lese jetzt einfach diesen Abschnitt kommentarlos. Und wenn Sie mehr wissen wollen, auch was es noch Besseres zu sagen gibt für uns Menschen, dann müssen Sie den ganzen Römerbrief lesen. Also, Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden wäre. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie.
Guten Morgen. Es ist schon ein bisschen krass, aber die Wahrheit, die ist ja manchmal auch wirklich hart. Und es passt schon noch gut zu dem, mit dem wir uns heute beschäftigen, mit dieser Lüge über Gott, dass Gott weder die Welt noch den Menschen schuf. Am Ende des sechsten Schöpfungstages betrachtete Gott die Welt, die er geschaffen hatte, die Menschen, die er geschaffen hatte, und sein Urteil darüber war, es war alles sehr gut. Er hat es ausgezeichnet gemacht. Und wer wollte das bezweifeln? Die Naturforscher entdecken immer wieder Neues in der Schöpfung, das sie in helles Erstaunen versetzt. Wie hervorragend alles funktioniert. Sie könnten den Eindruck Gottes ganz und gar bestätigen. Es war alles sehr gut. Nur verworfen wird der Gedanke, dass ein Gott, der als Schöpfer und Konstrukteur tätig war, mit der Entstehung der Welt und der Schaffung des Menschen zu tun hat. Das darf nicht sein. Klar, die Bibel lässt keinen Zweifel aufkommen. Gott, der sich in der Bibel zu erkennen gibt, beansprucht, Schöpfer der Welt zu sein. Und zwar gibt es keine einzige Zeile, kein einziges Wort in der Bibel, das nur annähernd uns auf die Idee bringen könnte, dass es nicht Gott war, der die Welt erschuf. Und so sagt er durch den Propheten Jesaja: Ich habe die Erde gemacht und die Menschen, die darauf leben. Ich habe den Himmel ausgespannt und mit eigener Hand. Ich bestimme den Sternen ihre Bahn. Es geht durch die ganze Bibel hindurch. Wir werden keinen Satz, keine Silbe, kein Wort, überhaupt nichts finden, das irgendetwas dem entgegenstellen würde. Über Jahrhunderte gingen die Menschen davon aus, dass es einen Schöpfer gibt. Und als Darwin 1859 sein Buch über den Ursprung der Arten veröffentlichte, schien er bei verschiedenen Gelehrten weit geöffnete Türen zu finden. Jedenfalls seine Grundideen fanden eine so große Resonanz, dass die Evolutionstheorie als das wissenschaftliche Modell zur Erklärung der Entstehung der Welt bis heute gilt. Und so auch gelehrt wird in unseren Schulen. Wobei auch mit dieser Theorie die Frage des Ursprungs des Lebens, ich werde dann später nochmal darauf kommen, die Frage des Ursprungs des Lebens überhaupt noch nicht gelöst ist. Eine Biologin, Lynn Margulis, eine Professorin an der Universität of Massachusetts, sagt: Die Kenntnis des heutigen Menschen vom Ursprung des Lebens ist vermutlich nicht besser als sein Wissen von Feuer vor 50.000 Jahren. Wir können das Leben aufrechterhalten und damit spielen, aber wir können es nicht erzeugen. Die Annahme, dass sich der Beginn des Lebens von Wissenschaftlern im Labor wiederholen lässt, ist ein schockierendes Beispiel für die Dreistigkeit der Forscher. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit dieser Lüge, die Behauptung, Gott schuf weder Erde noch Menschen. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ich bin kein Naturforscher, ich bin kein Biologe, ich habe von dem relativ wenig Ahnung, ich bin Theologe. Und ich werde das einmal versuchen, stärker von dieser Seite anzugehen. Als erstes beschäftigen wir uns mit der Frage Zufall oder Plan, oder ist es eine Frage des Glaubens? Im Grunde geht es um die Frage, ob die Welt durch Zufall oder aufgrund eines Planes entstanden ist. Ist sie nämlich durch Zufall entstanden, dann war es eben zufällig. Sie hätte ebenso genau zufällig nicht entstehen können. Und wie groß die Zufälle sein müssen, möchte ich an einem kleinen, und natürlich hinken immer alle Beispiele, aber doch an einem kleinen hinkenden Beispiel zeigen, und zwar an meiner Uhr. Ich habe da so eine Uhr, die habe ich schon jahrelang. Und wenn ich jetzt nun diese Uhr nehme und sie in alle Einzelteile zerlege und die Einzelteile einfach so auf meinem Pult liegen lasse, dann nehme ich sie mal wieder weg in einen Schüttelbecher, dann schüttle ich den Becher wieder. Und ich mache das über Jahre hinweg. Alle Teile zusammen, ich verliere keines, alle Teile zusammen würden wieder diese Uhr ergeben. Dann wäre vielleicht, wenn ich das erleben, möglich, dass ich eines Tages meine Uhr wieder anziehen könnte. Dass sich der Zufall ereignet, dass sich die Teile so ineinander fügen, dass ich wieder eine komplett funktionierende Uhr habe. Das wäre das Zufallsprinzip. Ich weiß, es hinkt, aber immerhin. Es hilft uns vielleicht, mal etwas zu sehen, was der Zufall eigentlich meint. Ist die Welt aber aufgrund eines Planes entstanden, dann muss es einen Konstrukteur geben, um bei der Uhr zu bleiben. Der Konstrukteur würde sich hinsetzen und überlegen, wie er all die Teile wieder zusammenbringt, welches Teil zu welchem gefügt werden muss. Also ich würde die Uhr zu einem Uhrmacher bringen, der das rekonstruieren kann. Und wenn jemand von uns in diesem Raum tatsächlich eine zerlegte Uhr wieder funktionsfähig in seinem Leben erhalten möchte, der bringt sie zum Uhrmacher. Und er lässt nicht auf dem Pult liegen, bis sich die Teile zusammenfügen. Also war es ein Zufall oder Plan? Wer hat wohl die besseren Argumente? Oder ist es gar eine Frage des Glaubens, ob die Welt durch Zufall oder durch einen Plan entstand? Noch etwas muss ich hier zur Klärung sagen. Das wird immer gerne verwechselt, auch bei uns. Es gibt eine Evolution, über die hier heute Morgen gar nicht zur Diskussion steht. Es ist der Mechanismus der Veränderung innerhalb der erschaffenen Art. Man spricht hier in diesem Zusammenhang von Mikroevolution. Hier ist ein Beispiel von Hunden, die durch Kreuzung immer wieder anders rauskommen. Das hat aber nichts mit der Evolution zu tun, von der man spricht. Das ist Mikroevolution. Das sind kleine Veränderungen innerhalb einer Art. Das erzeugt man durch Zuchtverfahren, Ausschließungsverfahren, Selektionsverfahren und so weiter. Mikroevolution, diese Erkenntnisse sind abgesicherte wissenschaftliche Tatsachen. Von dem spreche ich heute nicht. Ich spreche über die Evolution, die zum Beispiel vertritt, dass der Mensch vom Affen abstammt, das heißt, sich aus dem Affen entwickelt hat, also mit anderen Worten, dass der Mensch Artensprünge durchgemacht hat, mehrere in der Vergangenheit, bis er schlussendlich zu dem geworden ist, was wir heute sind und wie wir heute da sitzen. Also diese artenüberspringende Denkweise, dass praktisch von einer kleinen Keimzelle, das immer größer geworden ist, bis wir heute aufrecht stehen. Von dem spreche ich heute. Diese Sicht der Entstehung der Welt und somit des Menschen beansprucht, wissenschaftlich zu sein. Hier wird uns ständig und immer wieder gesagt, das ist wissenschaftlich haltbar. Wissenschaftlichkeit steht dann für Seriosität und vor allem für sichere Beweise. Die Vertreter dieser Theorie, das kann man in vielen Artikeln lesen, tun so, als ob alles, was man herausgefunden hat, einer wissenschaftlichen Prüfung standhalten würde. Und sie sparen nicht mit Spott über die, die noch so rückständig sind und glauben, dass das, was in der Bibel steht, vielleicht noch irgendwie ernst zu nehmen sei. Es wird zum Teil mit beißendem Spott gesprochen, wie wenn sie die Sicherheiten alle auf ihrer Seite hätten und wir nur die kleinen Mäuschen sind, die noch im Mittelalter leben und keine Ahnung haben von Wissenschaft und vernünftigem Denken. Und wer will dem auch widersprechen, wenn ein Heer von Gelehrten nie etwas anderes sagen? Wer will widersprechen, wenn jeder Naturfilm ganz selbstverständlich auf die Evolutionstheorie Bezug nimmt? Doch ich denke, stellt sich die ernste Frage, ist es denn überhaupt möglich, zuverlässige Fakten für die Evolution zu finden? Wenn die Entwicklung der Erde Milliarden von Jahren benötigt, wie will man wissenschaftlich überprüfen, was nur schon vor 100.000 Jahren geschah, geschweige vor Milliarden von Jahren? Man kann lediglich aus bestimmten Indizien Rückschlüsse ziehen, wenn man ehrlich ist. Eigentlich beruhen die Grundannahmen der Evolutionstheorie auf einer reinen Hypothese. Es ist einfach ein Denkansatz, den man gewählt hat. Doch diese Tatsache wird völlig ausgeklammert, darüber spricht man nicht. Oder man gibt ihr zumindest nicht das Gewicht, das ihr eigentlich gebührt. Da und dort hört man dann doch wieder mal interessante Bemerkungen, so zum Beispiel vom Professor Pierluigi Luisi von der ETH Zürich, der sagt, wir wissen einfach nicht, wie das Leben auf der Erde begann. Wir kennen den Ursprung des Lebens nicht, immerhin ein ETH-Professor. Oder Albert Eschenmoser, ein emeritierter Professor für Chemie der ETH Zürich, sagt, kein seriöser Wissenschaftler weiß bis heute, wie das Leben entstanden ist. Man kann mit Recht sagen, die Evolution ist nicht wissenschaftlicher als die Lehre, dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Die Evolution bietet keinen handfesten Beweis, dass ihre Theorie stimmt. Beide Überzeugungen gründen auf einer bestimmten Weltanschauung, aufgrund derer man versucht, in der Natur beobachtete Zusammenhänge in ein Denksystem einzuordnen. Und ich möchte das an dem Schema zeigen, das ich euch abgedruckt habe, das ich sehr hilfreich finde. Wir haben hier zwei Wissenschaftler, hier haben wir einen, der nicht an einen Schöpfer glaubt, und hier haben wir einen Wissenschaftler, der an einen Schöpfer glaubt. Das sind Voraussetzungen, die jeder mit sich bringt. Beide forschen hier. Beide kommen zu selben Fakten, hier können sie miteinander diskutieren. Hier gibt es kein Wenn oder Aber, hier kann man gewisse Fakten einfach festhalten, und das kann man, ob man an Gott glaubt oder ob man nicht an Gott glaubt. Aber wenn ich nicht an Gott glaube, dann ist meine Grundüberzeugung, meine Basisannahme, es kann kein Schöpfer geben. Es muss alles durch Zufall entstanden sein, und dann muss ich alles, was ich hier entdecke, muss ich in Verbindung setzen, muss ich zusammenfügen, dass das übereinstimmt, meine Grundannahme, mit der ich arbeite, und meine Ergebnisse, die ich gehabt habe, mache ich eine Konklusion, und dann komme ich allenfalls zu dem Evolutionsmodell. Wobei übrigens heute auch einige Wissenschaftler, die nicht explizit bezeugen, dass sie an Gott glauben, sich innerlich distanzieren von diesen Ergebnissen. Und hier haben wir einen Christen, das wird ihm nun vorgeworfen, dass er eine Prämisse hat, dass es einen Schöpfer gibt, dass es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat. Aber warum darf er das nicht glauben? Warum ist das unwissenschaftlich? Ist genauso so wenig unwissenschaftlich, wie zu glauben, dass es keinen Gott gibt. Und er wird deshalb gewisse Voraussetzungen in seiner Denkweise haben, und das, was er hier an Ergebnissen herausfindet in der Forschung, wird er mit seiner Grundüberzeugung in Verbindung bringen und wird zum Ergebnis kommen, dass die Schöpfung Hand und Fuß hat. Das heißt, auf dieser Ebene Menschen zu überzeugen von einer anderen, vom anderen ist schwierig. Die Überzeugung geschieht eigentlich im Wesentlichen auf dieser Ebene. Das ändert das eigentlich. Ich komme dann da noch darauf zurück. Entscheidend ist eigentlich, was wir glauben, was für Überzeugungen wir haben. Und übrigens macht das auch die Bibel deutlich. Im Hebräerbrief steht nämlich ganz interessant, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. schlicht und ergreifend. Wir verstehen es durch den Glauben, nicht durch die Wissenschaft. Wir verstehen es durch den Glauben, durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und McDowell meint, die letzten wissenschaftlichen Beweise fehlen auf beiden Seiten. Das finde ich ist ganz wichtig. Sie fehlen auf beiden Seiten. Auch wir als Christen können nicht sagen, wir haben die Wissenschaft unzweifelhaft auf unserer Seite. Sie fehlen auf beiden Seiten. Weder die Schöpfung noch die Evolution können in einem Laboratorium nachgemacht und vorexerziert werden, weil das wäre nötig, wenn man einen Beweis bringen will, der den Namen Wissenschaft in dem Sinn verdient. Die Schöpfung hat sich einmal in der Vergangenheit ereignet und die Evolution wäre zu langsam, um sie zu beobachten, weil niemand Milliarden von Jahren lebt. Man kann nur aufgrund der Indizien argumentieren, die man heute vorfindet, und von denen sprechen erstaunlich viele für den biblischen Schöpfungsbericht. Das klappt da nicht. Ja? Das zweite ist Konsequenz einer zufällig entstandenen Welt. Ist die Welt und der Mensch ein Produkt des Zufalls, hat das Ganze sehr große Auswirkungen auf unser Leben und drei davon möchte ich nennen. Das erste, eine ganz wichtige Auswirkung besteht darin, dass wir keinen Gott mehr brauchen. Ist die Welt durch Zufall entstanden, erübrigt sich ein Schöpfer. Es braucht keinen Konstrukteur. Die Evolutionstheorie ist die logische Folge des Sündenfalls. Denn wenn der Mensch wie Gott sein will, wird er alles daran setzen, den lebendigen Gott abzusetzen, bedeutungslos zu machen, weil er in Konkurrenz zum Schöpfer steht. Und Paulus schrieb den Christen in Rom Folgendes, was wir ja gehört haben. Sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehren das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Sie haben die Wahrheit verlassen, die sie erkennen konnten, und mit einer Lüge ersetzt. Und eine dieser Lügen ist, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Nicht mehr der Schöpfer wird verehrt, aber in gewisser Weise die Schöpfung. Sie sagen, Leute, wir gehen im Wald in Gottesdienst. Die Natur prägt für mich stärker als das Wort Gottes. Und ganz interessant ist, wie Naturforscher und Biologen in ihren Berichten vor lauter Staunen über die Schöpfung doch von einem Konstrukteur sprechen. In ihren Schriften finden sich massenhaft Formulierungen dieser Art, die Natur ist ein überwältigender, genialer Konstrukteur. Das findet ihr zuhauf. In Beschreibungen, auch in Naturfilmen. Man spricht von der Evolution und spricht vom Konstrukteur der Natur, die Natur als Konstrukteur. Aber eben, Gott wird mit dieser Theorie abgeschafft. Und wenn wir ein Produkt des Zufalls sind, haben wir auch kein Gegenüber. Niemandem haben wir eine Verantwortung. Gegenüber niemandem haben wir eine Verantwortung. Wir könnten ja genauso zufällig nicht existieren. Die Evolution bietet den Menschen einen Ausweg aus seiner Verantwortung vor Gott. Die Folgerung lautet, wenn sich alles, was heute existiert, ohne Gott entwickelt hat, gibt es auch keinen Richter, vor dem wir alle erscheinen müssen. Konsequenterweise gibt es demnach auch keine Sünde. Und das Erlösungswerk von Jesus Christus ist bedeutungslos. Richard Dawkins, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ein eifriger Anhänger Darwins, über den ich in einer Enzyklopädie las, dass sein Auftreten und seine Ansichten, nicht zuletzt sein offener Atheismus, ihn zu einem der populärsten wissenschaftlichen Persönlichkeiten der Welt machte. Und dieser Dawkins, oder wie man das sagt, hat Folgendes gesagt. Die Evolution ermöglichte es, ein intellektuell erfüllter Atheist zu sein. Also ermöglicht mir, Atheist zu sein, um nicht den Eindruck zu haben, dass ich deswegen dumm bin, sondern es ermöglicht mir, ein intellektueller Atheist zu sein. Wisst ihr, was Paulus dazu meint? Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Auch die intellektuellen Atheisten, wenn sie finden, sie sind so intellektuell, weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Das Zweite, ganz fatale Folgen hat das für uns als Menschen. Wenn es nämlich keinen Schöpfer gibt, wenn wir durch Zufall geworden sind, wenn wir quasi einfach ein Tier sind, was ja die Evolution behauptet, wir sind von daher die ganze Bewegung, dass Tiere genauso bedeutend sind wie der Mensch, weil wir ja auch ein Tier sind, dann haben wir absolut keine Würde. Niemand ist da, der unserem Leben Würde und Bedeutung verleihen würde. Unser Leben kommt aus dem Nichts und es geht ins Nichts und es bedeutet nichts. Es kommt von nichts, es geht zum Nichts und es bedeutet nichts. Würde und Bedeutung finden wir nicht in uns selber, sondern sie wird uns immer geschenkt. Eine Zehnernote hat 10 Franken Wert, weil wir dieser Zehnernote diesen Wert geben. Sie bekommt den Wert von uns, nicht von sich. Wenn wir lediglich bedeutungslose Materie sind, hat das Grundprinzip der Evolution, dass nur der Stärkste weiterkommt, für uns grauenhafte Folgen. Wenn der Mensch nämlich nur ein bedeutungsloser Klumpen Materie ist, warum soll man dann das Schwache schützen und stützen? Warum soll man nicht der natürlichen Selektion, dass der Stärkere siegt, den Lauf lassen? Warum die biblische Ethik berücksichtigen, dass Gott ein Herz für die Schwachen hat? Die Starken müssen vorankommen, denn so kommt die Welt voran. Und was geschieht, wenn dieser Gedanke konsequent zu Ende gedacht und umgesetzt wird, haben Philosophen und Politiker wie Karl Marx, Friedrich Nietzsche und Adolf Hitler sichtbar gemacht. Sie alle begründeten ihre Denksysteme mit dem Darwinismus. Und wenn der Mensch nur Materie ist, was klagen und jammern wir dann, wenn Erdbeben sind und zig Menschen sterben? Das ist ja nur Materie, sie kommt von nichts, sie bedeutet nichts und sie geht ins Nichts. Das wäre die Konsequenz. Glücklich ziehen das nicht alle, obwohl alle irgendwie denken, die Evolution sei richtig. Aber die letzte Konsequenz wäre, dass jeder von uns komplett bedeutungslos ist. Ob er lebt oder stirbt, ist komplett völlig egal. Es ist nur Materie, die dann wieder verschwindet. Und so kann man ganze Genozide begründen, problemlos. Und als Drittes, noch eine weitere schlimmere Folge hat diese Theorie. Wenn nämlich die Welt durch Zufall entstanden ist, dann kann man sich auf die Bibel überhaupt nicht verlassen. Damit ist dem Teufel der radikalste Schlag gegen Gott gelungen. Hat Gott wirklich gesagt? Die Evolutionstheorie untergräbt Gottes Offenbarung, die Bibel. Wenn die Bibel in dieser grundlegenden Frage lügt, warum sollen wir den anderen Berichten, Aussagen und Lehren vertrauen? Warum? Wenn Gott nicht einmal in der Lage ist, uns das Fundament klar darzulegen und verständlich und wahr, warum sollen dann die anderen Dinge wahr sein? Dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Die Evolutionstheorie stellt eine radikale Demontage des christlichen Glaubens dar. Da bin ich tiefen Überzeugung. Es ist eine radikale Demontage des christlichen Glaubens. Und nun möchte ich euch noch sagen, warum ich an den Schöpfer glaube. Auch 3 Punkte. Erstens, ich glaube an den Schöpfer, weil ich Gott vertraue. Was ich über Gott erfahren habe, ist für mich vertrauenswürdig. Eben, wie es im Hebräer zu lesen ist, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott durch sein Wort die Welt erschaffen hat. Das sehen wir im Schöpfungsbericht immer wieder. Gott sprach, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Das ist eine fundamentale Überzeugung, wie Gott die Welt erschaffen hat. Gott hat nicht irgendwie einen Arbeitstrupp unterwegs geschickt, sondern Gott spricht und was er spricht, geschieht. Das sehen wir auch im Psalm zum Beispiel. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel, er schuf die Gestirne durch seine Befehle. Und im Vers 9 des gleichen Psalms, den er spricht und es geschieht, er gibt einen Befehl und schon ist er ausgeführt. Gott braucht nicht Millionen und Abermilliarden von Jahren, sondern er spricht und es geschieht. Er hat Adam und Eva geschaffen, hat gesprochen und es ist geschehen. Und Adam und Eva sind nicht als Säuglinge, dass uns das klar ist, auf die Welt gekommen, weil die hätten nicht überlebt, unmöglich. Deshalb, auch als er die Erde schuf, hat er die Erde nicht irgendwie in einem, weiß ich was für einen Zustand geschaffen. Dann war sie halt fertig. Und wenn wir heute forschen, dann kommen wir vielleicht auf eine Zahl von Milliarden von Jahren. Ja, warum? Weil die Erde halt geschaffen wurde, Gott sprach und sie stand da. Das ist bis heute so. Gott spricht und was er spricht, geschieht. Es ist das elementarste Bekenntnis eines Christen, dass Gott die Welt erschaffen und gestaltet hat. Wer das ablehnt, der kann den wahren Gott schlicht und ergreifend nicht kennen. Weil der Gott der Bibel immer in Verbindung mit der Schöpfung steht und als Schöpfer. Und als die Jünger Jesu in ihrer Not sich an Gott wandten, begannen sie ihr Gebet folgendermaßen: Du großer Herrscher, du bist es, der Himmel, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Ganz selbstverständlich. Wenn wir uns an Gott wenden, dann wenden sich Christen immer an den Gott, der das Universum erschaffen hat. Und nicht an irgendeine Gottheit, die mit dem Universum überhaupt nichts zu tun hat. Sondern das ist ja genau unsere tiefste Überzeugung, dass wir Kinder des Höchsten sind, von dem, der die Welt erschaffen hat. Das ist ja auch das Faszinierende unseres Glaubens. Ich muss nicht durch die Wissenschaft bewiesen bekommen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Natürlich bin ich der Meinung, dass die Wissenschaft viele Fakten und Indizien hervorbringt, die die Wahrscheinlichkeit einer Schöpfung belegen. Ich bin auch der Überzeugung, dass mehr für eine Schöpfung als für den Zufall spricht. Es hat einmal ein Biologe oder so, auf jeden Fall einer, der sich mit den Dingen auseinandergesetzt hat, hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt durch Zufall entstanden sei, die sei so groß, wie wenn man in eine Buchdruckerei eine Bombe werfen würde und nach der Explosion ein mehrbändiges Lexikon dastehen hätte. Doch bin ich überzeugt, dass Gott die Welt erschaffen hat, weil ich ihm ganz und gar vertraue. Also von meiner Beziehung zum Schöpfer kommt meine tiefste Überzeugung. Nicht von den Ergebnissen der Forschung. Was seit tausenden Jahren durch die Bibel überliefert wird, ist mir vertrauenswürdiger als das, was Menschen in den letzten 150 Jahren erdacht haben. Auch das muss man mal überlegen. Auf das, was wir uns abstützen, hat viel eine längere Geschichte als das, was sich die Wissenschaft abstützt, die Zeit, die sie das in dieser Art beobachtete, konnte. Und zweitens, zweiter Punkt ist die Tatsache, dass niemand allen Ernstes glauben wird, dass unzählige komplexe Konstruktionen durch Zufall entstanden sind. Wie gesagt, die Forscher nehmen dann behelfsmäßig die Natur zu Hilfe. Die Natur hat das interessant konstruiert. Aber wir leben alle mit dem Bewusstsein, dass dass hinter allem, was gemacht wird, alles, was einigermaßen komplex ist, ein Konstrukteur stehen muss. Niemand von uns möchte in einem Haus wohnen, das durch Zufall entstanden ist. Und wir kennen ja diese Hochhäuser, die einstürzen, weil da nicht richtig konstruiert wurde, weil da nicht richtig gerechnet wurde. Niemand von uns möchte in einem Flugzeug sitzen, das zufällig einer mal entwickelt hat, der irgendeine Idee gehabt hat. Da sitzen Heere von Konstrukteuren, um so etwas zu schaffen. Niemand möchte einen Sportwagen fahren, der von einem Designer entworfen ist, wo keine Konstrukteure dahinter waren. Es hat mal ein Auto gegeben, ein sehr interessantes Auto, ein Sportwagen. Durch dieses Auto, das von einer sehr guten Autofirma konstruiert wurde, gab es viele, viele Todesfälle, weil das Auto ausgebrochen ist. Und dann sind die Konstrukteure nochmals über die Bücher und da mussten sie so einen kleinen Spoiler hinten am Heck festmachen. Das ist natürlich eine ästhetische Katastrophe für die Autobauer. Aber sie mussten das machen, weil genau dieser kleine Spoiler schaffte es, dass dieses Auto nicht mehr ausbricht. Nichts in unserer Welt, auch der Stuhl, auf dem ihr sitzt, ist alles konstruiert und durchdacht. Das ist das Prinzip unserer Schöpfung. Die Schöpfung spricht für sich. Sie zeigt uns überall, dass es einen Schöpfer geben muss, weil all das, was wir entdecken, nicht einfach zufällig, so faszinierend zusammenspielen kann. Und Hiob sagt, die ganze Schöpfung weiß es, spricht es aus, dies alles hat die Hand des Herrn gemacht. Und Paulus sagt, auch dass es ganz eindeutig ist, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Es ist zu offensichtlich. Vom Prinzip her zu offensichtlich, dass das, was wir wahrnehmen in der Welt, nicht einfach zufällig entstanden ist. Bei Zufall, muss man sehen, was zufällig bei euch im Leben läuft. Das ist tendenziell meistens chaotisch und endet im Chaos. Was ihr zufällig zusammenbauen wollt, ohne die, entweder seid ihr gute Konstrukteure und checkt das, aber sonst nehmt einmal ein IKEA-Möbel ohne Anleitung. Wenn ihr schon 100 zusammengebaut habt, okay, aber wenn ihr noch keins zusammengebaut habt, dann müsst ihr dem Plan folgen, dem Plan des Konstrukteurs. Die haben sich was gedacht, nämlich, und da passt jede Schraube, außer die Lieferung stimmt nicht. Aber ich möchte das auch noch ein Beispiel herausgreifen. Es gibt ja zigtausende, an denen man sagen kann, wie faszinierend, müsst ihr auch nur die Naturfilme angucken, was die alles erklären, das ist ja faszinierend, sie sagen dann einfach, es ist die Evolution. Aber es muss ein Konstrukteur sein, sonst funktioniert das nicht. Ich möchte ein Beispiel nennen, und zwar den Ductus arteriosus. Das ist eine Nebenader, die das Blut direkt in die Extremitäten des Säuglings leitet, also des Fötus, wenn er in der Mutter ist. Dass die Lunge nicht durchblutet wird. Nun, im Augenblick der Geburt muss in einem Augenblick das Blut durch die Lungen fließen, damit das Kind Sauerstoff bekommt, weil das Baby sonst nicht atmen könnte. Und blitzartig fällt eine Klappe herunter, wie ein Vorhang, und lenkt den Blutstrom um, und ein Muskel zieht sich zusammen, dass dieser Ductus arteriosus da verschlossen wird. Ich bin auch kein Mediziner, aber es ist doch faszinierend, wenn das geschafft ist. Löst sich der Muskel allmählich auf und wird vom Körper absorbiert. Ohne diese sekundenschnelle Umstellung könnte das Baby außerhalb des Mutterleibes nicht überleben. Das muss blitzschnell gehen. Wenn so etwas durch Zufall entsteht, dann können wir ja uns vorstellen, wie viele Versuche es gab und wie die Überlebensfähigkeit und die Weiterentwicklung des Menschen überhaupt gewährleistet werden kann, bis so etwas klappt und bei jedem. Wie viele Kinder werden geboren? Sobald das Kind rauskommt, muss das geschehen, dass das Blut durch die Lungen geht und das Kind atmen kann, sonst kann es nicht atmen, es wird sterben. Und ihr könnt Naturbücher kaufen und könnt x, hundert und tausend solche Dinge lesen, wo ein normal denkender Mensch einfach sagen muss, das kann doch nicht einfach Zufall sein. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel sagen, wenn wir sagen, der Mensch entwickelt sich höher und entwickelt sich, weiß ich wie vor, dann müssen wir doch sehen, dass wir als Menschen immer komplett funktionieren müssen. Wir können nicht einmal die Lungen abhängen und sagen, jetzt machen wir es mal ohne Lunge. Oder mal das Herz ausschalten. Wenn wir nur ein Grad mehr Temperatur haben, haben wir schon ein Problem. Wenn wir zwei Grad mehr haben, haben wir ein Riesenproblem. Bei drei Grad wird es katastrophal, bei vier Grad sind wir tot. Also da kann man nicht durch Zufall experimentieren. Einmal hat der Mensch Körpertemperatur von 2 Grad. Ah, das hat nicht geklappt, dann sterben die Schwachen. Dann überleben die mit 6 Grad, am Schluss wird das hochgeschraubt auf 36 Grad. Das ist ein fettiger Blödsinn. Ein Auto funktioniert auch nicht, wenn ich die Zündkerzen rausnehme. Auch wenn der Motor perfekt ist, es muss alles gleichzeitig miteinander sofort funktionieren. Das sagen übrigens auch die Wissenschaftler, aber das Zitat wollte ich euch jetzt ersparen. Auch ein ETH-Professor. Und als drittes, ich glaube schließlich, dass Gott die Welt erschaffen hat, weil der Unterschied zwischen Tier und Mensch riesengroß ist. Das entspricht genau dem, was Gott sagte, als er uns schuf, er sagte, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Gott hat den Menschen über alles gestellt. Der Unterschied vom Tier zu Mensch ist riesengroß. Der Mensch ist das einzige Wesen, das aufrechten Ganges geht. Ich habe mal eine Sendung gesehen, da haben sie versucht, den Menschen, den Gang des Menschen oder überhaupt den Menschen besser zu konstruieren. Die haben das simuliert am Computer, die haben nichts rausgefunden. Immer irgendwo gab es eine Schwachstelle. Aber der Mensch ist das einzige Wesen, das konstant aufrecht laufen kann. Ein Affe kann nicht auftauchen, der geht immer vorne, der ist vorne reingeknickt. Nur schon da unterscheiden wir uns komplett von den Affen. Ich meine, nebenbei gesagt, wer vom Aff abstammen will, der kann von mir aus das gern. Das ist sein Problem. Dann hat er einfach keine Würde. Dann ist einfach nur Materie. Wenn aber der Mensch wirklich Mensch von Gott erschaffen ist, dann hat er eine gewaltige Würde und er hat ein Gegenüber und er hat einen Wert. Der Mensch ist in jeder Beziehung dem Tier weit überlegen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das schöpferisch tätig ist. Tiere tun immer etwa dasselbe. Vielleicht bauen die Vögel ihr Vogelnest mal ein bisschen anders, weil sie sich der Umgebung anpassen. Aber bei den Vögeln baut nicht der eine ein Hochhaus mit 3 Stöcken oder 4 Stöcken und der andere Vogel, der baut dann ein Bungalow mit mehreren Räumen. Ist immer ähnlich. Auch wenn Affen Holz nehmen und Nüsse zerschlagen, haben sie noch lange kein Werkzeug gebaut. Aber was Menschen fertiggebracht haben bis heute, ob das gute Folgen hat oder nicht, sei dahingestellt, das ist der sündige Mensch. Aber diese Fähigkeit, schöpferisch tätig zu sein, findet man nur bei Menschen. Warum? Weil er das Ebenbild Gottes ist. Auch in dieser Beziehung. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, schöpferisch tätig zu sein. Etwas zu entwickeln, etwas zu konstruieren. Es gibt einen riesengroßen Unterschied. Und dieser riesengroße Unterschied, den man immer wegdiskutieren will, dieser riesengroße Unterschied ist doch für mich ein klares Indiz und ein klarer Beweis, dass wir von Gott erschaffen sind als Ebenbilder Gottes. Wer zu diesem Thema mehr handfeste Fakten möchte, dem stehen viele hilfreiche Bücher zur Verfügung. Und eines möchte ich euch empfehlen, vielleicht gerade die in der Schule oder die mit Kindern oder wie auch immer, oder wenn euch das persönlich interessiert, das ist sehr schön aufgemacht, hat auch noch eine CD drin, eine DVD, wo auch der ganze, das ganze Buch drin ist. Creatio, wo einfach viele solche Sachen aufgezeigt werden und natürlich viel genauer hört, das kann ich ja nicht machen in einer Predigt. Das ist bestimmt sehr hilfreich. Und man kann auch, übrigens habe ich euch das im Zettel geschrieben, wo ihr das bestellen könnt. Und dann gibt es auch verschiedene Homepages. Ich habe euch eine auch aufgeschrieben von Wissen und Wort und Wissen, www.wortundwissen.de. Dort findet ihr auch viele Informationen. Also wer noch mehr Argumente will, mehr Wissen will, ich lege das Buch auf, ihr könnt das, könnt da mal reingucken, ist sehr schön und denke auch hilfreich aufgemacht. Es ist eine Lüge, dass Gott weder die Welt noch die Menschen erschaffen hat. Gott hat alles erschaffen und es ist noch viel mehr, er hat nicht nur alles erschaffen, sondern er erhält auch das Leben. Im Hebräerbrief wird über Jesus gesagt, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Heute noch, jeder Mensch, jedes Lebewesen, die ganze Erde lebt aus der Kraft Gottes. Das Wort Gottes, die Schöpferkraft Gottes trägt uns bis heute. Wenn Gott sagt, und die Welt soll verschwinden, dann wird sie verschwinden. Weil alles aufgrund seiner Kraft funktioniert. Und die Welt wird sich auflösen, das sagt uns die Bibel. Das ist überhaupt kein Problem. Genauso wie durch das Wort die Welt geschaffen wurde, wird durch das Wort die Welt verschwinden. Und wird durch das Wort Gottes eine neue Welt entstehen. Gott spricht und es geschieht. Viele Gelehrte, die Evolution vertreten, sind meist hochintelligente Menschen. Man kann nicht sagen, dass die dumm sind. Auch dieser Gelehrte, der sagt, die Evolutionstheorie bietet uns die Möglichkeit, auf intellektuelle Weise Atheisten zu sein. Das ist bestimmt ein hochkarätig intelligenter Mensch. Die sind nicht in dem Sinn dumm. Und die meisten dieser Forscher, die ausgezeichnet sind und viele Ideen entwickeln, die sind mir weit überlegen, intellektuell. Ich könnte denen vielleicht den Kaffee aufs Pult stellen. Doch wenn sie Gott ausblenden, dann nützt ihnen ihre ganze Intelligenz nichts. In Jeremia steht ein interessanter Vers, denn Gott sagt, diese Leute, die sich für weise halten, werden bestürzt und sprachlos dastehen, wenn das Urteil sie trifft und sie gefangen weggeführt werden. Sie haben mein Wort verachtet und da wollen sie auf Weisheit Anspruch erheben. Sie haben mein Wort verachtet und da wollen sie auf Weisheit Anspruch erheben. Wer Gottes Wort verachtet, der kommt auf ihr Wege. Ob sie intelligent sind oder nicht, ist nebensächlich. Ihr Weg ist ihr Weg. Und wer auf Gottes Wort achtet und Gott ernst nimmt, der wird die wahre Weisheit erkennen. Auch wenn er nicht so intelligent ist. Sie haben mein Wort verachtet und da wollen sie auf Weisheit Anspruch erheben. So wollen wir freudig an unseren Gott glauben als den Schöpfer. Wenn alle Naturfilme und Naturbücher und Artikel in der Zeitung behaupten, die Welt sei durch Zufall entstanden, wenn die Kreationisten, wie man sie nennt, fast als Schimpfwort verwendet wird, wenn man die belächelt, die glauben, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, dann glauben wir doch einfach. Es ist so. Gott hat die Welt erschaffen. Und wenn die Welt nicht durch Gott erschaffen ist, wenn es ein Zufall ist, dann ist alles bedeutungslos. Gibt es keine Würde, dann gibt es keinen Grund, irgendeinen Menschen am Leben zu erhalten mit irgendwelchen Mitteln. dann ist alles nur Materie, die vom Nichts kommt, ins Nichts geht und nichts ist. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir, ich denke, die meisten von uns hier drin, zutiefst glauben, ja, wir wissen es, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da mögen Heerscharen von Artikeln und Büchern und Filmen uns weismachen wollen, dass alles durch Zufall entstanden ist. Aber alle schreien danach, dass da ein Schöpfer sein muss, dass da jemand sein muss, der sich das erdacht hat, der das geschaffen hat, der das konstruiert hat, und das bist du. Der Gott, der sich offenbart hat in der Bibel. Und dir können wir vertrauen. Egal, welche Ergebnisse noch kommen werden, dir können wir immer vertrauen. Du hast die Welt geschaffen, du hast uns geschaffen und du hältst alles, alles am Leben bis heute. Wir leben alle aus deiner Kraft. Dafür danken wir dir. Danken dir vor allem auch für das Vorrecht, dass wir mit dir in Beziehung leben dürfen, dass wir deine Kinder heißen dürfen, dass wir Zutritt haben zum Schöpfer des Himmels und der Erde, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Ja, wir beten dich an als den Schöpfer unseres Lebens. Amen.